MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger. Sie ist eine der größten Baustellen des Freistaats und wird es vermutlich noch mindestens ein Jahrzehnt lang bleiben. Die zweite Stammstrecke hier bei uns in München. Knapp 11 Kilometer soll sie lang werden, 7 davon unter der Erde. Gebaut wird vom Leuchtenbergring über den Marienhof bis Laim. Am Hauptbahnhof entsteht nicht nur der neue Tunnel, sondern gleich ein neuer Bahnhof dazu. Ein Projekt, das so groß ist und so viele Mitarbeiter beschäftigt, dass es sogar einen eigenen Stammstreckenseelsorger gibt. Mein Kollege Corbinian Bauer hat ihn getroffen.
Hinter dem großen Rolltor mit der Nummer 6 wartet die Sicherheitskontrolle. Erst ein Security-Mitarbeiter, der sicherstellt, dass nur autorisierte Arbeiter in die Baugrube steigen. Dann ein Schrein der heiligen Barbara, die sicherstellt, dass die Arbeiter auch wieder herauskommen. Gebaut haben den Andachtsort die Tunnelbauer, die hier an der neuen Röhre für die S-Bahn arbeiten. Die heilige Barbara ist die Schutzheilige der Bergleute, erklärt Gemeindereferent Florian Wagner.
Sie ist sozusagen auf Augenhöhe. Jeder kommt hier rein, man sieht es ja hier, geht die Treppen herunter. Und also der erste Blick sozusagen geht hier auf die Barbara. Also das ist schon auch sehr prominent. Und also immer bevor sozusagen kann man sagen, die Arbeit beginnt, immer zuerst der Blick auf die heilige Barbara.
Auf den ersten Blick sieht Wagner aus wie die meisten Arbeiter auf der Baustelle. Arbeitshose und Jacke in leuchtendem Orange, den weißen Helm immer auf dem Kopf. Seelsorger ist dort im Kleinen und auf seinem Rücken groß zu lesen. Anfang des Jahres hat er die Pastoral für die Stammstreckenbaustelle übernommen.
Also ich habe keine Kirche, ich gehe direkt auf die Baustelle, bin da sichtbar, hinterlasse auch immer wieder mal eine Nachricht, wo ich auch erreichbar bin. Ich bin aber auch der Seelsorger für die Mitarbeitenden bei der Deutschen Bahn, also allen, die bei diesem Projekt beteiligt sind. Und da habe ich direkt an der Arnulfstraße ein Büro, aber auch an der Baustelle selber, an der Donnersberger Brücke, habe ich auch ein Büro. Relativ gut sichtbar, da sieht man es direkt, wenn man auf die Baustelle kommt, kann jeder mal kurz bei mir vorbeikommen.
Wagner gestaltet das Programm zu den religiösen Gedenk- und Feiertagen, zum Beispiel zu den Hochfesten und zum Workers Memorial Day, an dem weltweit an verletzte und gestorbene Arbeiter erinnert wird. Zudem begleitet er die Ereignisse auf der Baustelle. Besonders wichtig ist ihm aber, immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben.
Die Menschen haben nicht nur die Arbeit, sie haben auch ihre Belastungen, die sie ja auch mitbringen auf die Baustelle. Und da ist es schon sehr, sehr gut, da auch einen Sprachrohr zu haben, einer, der zuhört. Und einfach auch, dass einer Begleiter da ist, der jetzt mal eben nicht der Chef ist, der nicht der irgendwie eine Funktion hat, sondern der einfach ganz neutral hier auf der Baustelle ist, mit dem man einfach mal gut reden kann.
Alles in allem ein Vollzeitjob. Doch ein eigener Betriebsseelsorger lohnt sich für eine Baustelle dieser Größenordnung. Das haben auch die Erfahrungen aus Stuttgart 21 gezeigt, sagt Betriebsratsvorsitzender Christian Schnabel.
Diese vielen, vielen Arbeitnehmerinteressenverbände, die wir haben, also Betriebsräte, dann zum Teil für die fremdländischen Arbeiter gibt es entsprechende Interessenverbände. Und bei so einem Großprojekt hat sich das unheimlich bezahlt gemacht in Stuttgart, dass es dann eine Anlaufstelle gab. Und das war in dem Fall dieser Betriebsseelsorger, der halt wirklich auch von allen als völlig neutrale Stelle gesehen wird. Wir haben gesehen, es wirkt für das Miteinander und auch für das Verständnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr gut. Und deswegen haben wir gesagt, für das Großprojekt München wäre das eine schöne Idee.
Außerdem steht Wagner den Mitarbeitern auch in Notfallsituationen bei. Die Sicherheit zu haben, im Extremfall auf einen Seelsorger zurückgreifen zu können, ist vielen Arbeitern wichtig, sagt Schnabel.
Bausteine sind allgemein bekannt, dass gefährlicher sind ja von der Unfallstatistik der gefährlichste Gewerbezweig. Und dazu kommen verschiedene Sprachen, das macht es auch nicht leichter. Und dann natürlich ganz verschiedene Bildungshorizonte, die Leute haben. Und dadurch schon schnell mal was passiert, weil jemand irgendwas nicht weiß, was er aber dann trotzdem macht.
Sicherheit wird auf der Baustelle zur zweiten Stammstrecke großgeschrieben. Sowohl von den Gewerkschaften und den Betriebsräten als auch von der Deutschen Bahn. Tote hat es auf der Baustelle bisher noch keine gegeben. Wenn etwas passiert, dann meistens Kleinigkeiten. Und dann war da dieser eine Tag im Dezember 2021, als eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodierte.
Und da hat die Betriebsseelsorge damals, aber dann auch entsprechende Notfallpsychologen und so weiter, schon auch geholfen, dass die Leute, die unmittelbar dabei waren, aber die es auch im Büro mitgekriegt haben und so weiter, waren schon schwer schockiert. Weil es einfach eine Sache ist, die kein Mensch erwartet, die aus dem Nichts kommt und auf einmal alles verändert. Und da hat schon der eine oder andere länger zu tun gehabt mit dem Thema. Aber auch da, glaube ich, war die Betriebsseelsorge ganz förderlich.
Damals noch getragen von Wagners Vorgängerin. Der neue Stammstreckenseelsorger hofft, dass es keinen weiteren Zwischenfall dieser Art geben wird. Zu tun hat er trotzdem genügend. Das zeigen auch die diversen Barbara-Schreine auf den unterschiedlichen Baustellen der neuen S-Bahn-Röhre.
Ich glaube, ja, es spielt eine Rolle. Es gibt auch gemeinsame Feiern, die jetzt nicht nur christlich sind, oder wir nehmen auch Rücksicht aufeinander. Ramadan ist ein wichtiges Thema hier gewesen, also die Belastung für die Mitarbeiter. Sie laden aber auch zum gemeinsamen Zuckerfest hier ein. Also auf diese Befindlichkeiten muss Rücksicht genommen werden. Das ist ganz wichtig, das habe ich schon gemerkt.
Außerdem, ein guter Draht nach ganz oben kann ja nicht schaden. Vielleicht helfen ja auch Gebete dabei, dass die Fertigstellung der zweiten Münchner Stammstrecke nicht noch weiter nach hinten verschoben werden muss. Corbina Bauer für das MKR.
Unser Erzbistum feiert Geburtstag, oder besser gesagt, sein Gründer feiert Geburtstag. 1300 Jahre Corbinian. Unser Bistumspatron hat in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Gelebt hat Corbinian zuletzt in Freising und da war auch lange unser Bistumssitz. Aber auch im Münchner Dom, wo heute das Zentrum ist, wird mitgefeiert. Und auch dort kann man sich auf einem Rundgang auf die Suche nach den Spuren des Heiligen machen.
Wir haben uns zunächst einmal die Frage gestellt, ist es denn überhaupt möglich, im Münchner Dom einen Rundgang durch 1300 Jahre Bistumsgeschichte zu machen? Der Münchner Dom ist ja viel jünger, München insgesamt ist viel jünger. Aber wir haben dann sehr schnell gesehen, dass es mit Kunstwerken verschiedener Epoche sogar sehr gut geht und dass wir bis zu unserem Bistumspatron Corbinian zurückgehen können. Natürlich nicht mit einem Objekt aus dem frühen Mittelalter, aber mit einem sehr schönen Glasfenster von 1960, wo Corbinian zusammen mit anderen Heiligen des Erzbistums dargestellt ist.
Dr. Roland Götz ist Archivar des Erzbistums und er hat den neuen Rundgang durch den Dom erarbeitet. Und zu entdecken gibt es da noch einiges.
Wenn wir uns nur einmal umdrehen, dann haben wir hier ja ein ganz monumentales Werk vor Augen, das vom Hofmaler Peter Candid kurz vor 1620 geschaffene Altarbild des neuen barocken Hochaltars der Frauenkirche. Es steht bei uns für die Epoche des Barock, wo man den Menschen in solchen Bildern Hoffnungsbilder vor Augen stellen wollte, die himmlische Vollendung, die Maria bereits erreicht hat und die uns allen verheißen ist.
Und darin steckt nicht nur Religiöses, sondern wie in vielen Kunstwerken des Doms auch gleich Landesgeschichte.
Den Altar, den der Herzog Maximilian gestiftet hat, weiht er Maria nicht nur als der Schutzfrau Bayerns, als die wir sie alle kennen und bis heute verehren, sondern auch als Sieghelferin in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag, also einer der ersten großen Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Also das Bild steht historisch gesehen natürlich auch für die Zeit der konfessionellen Spaltung.
Diese Zusammenhänge entdecken, das macht auch Domkapitular Klaus-Peter Franzl Freude. Obwohl er so gut wie jeden Tag in der Frauenkirche ist, ist sie für ihn alles andere als langweilig.
Ich entdecke jeden Tag neue Aspekte, nicht nur der Bistumsgeschichte, sondern auch der Landesgeschichte, der Stadtgeschichte, das sich hier in diesem Gebäude widerspiegelt. Und es zeigt mir eigentlich, wie lebendig diese Kirche über 500 Jahre war und ist. Es ist mir ein großes Anliegen, das weiterzutragen. Ja. Und auch nach diesem Jubiläum jetzt dann daran anzuknüpfen und zu schauen, wie wir auch unsere Zeit, die jüngste Geschichte des Bistums, die ja jetzt nicht mit Papst Benedikt 2006 endet, sondern die ja weitergeht, wie wir die auch hier in diese Kirche reinbringen und ihr hier einen Platz geben. Ja.
Denn Geschichte geht weiter. Jetzt aber kann man mit dem neuen Führungsheft im Dom die Vergangenheit entdecken. So Archivar Roland Götz.
Man kann dann ganz wie man will, entweder in der vorgeschlagenen Reihenfolge oder auch so, wie die Objekte kommen beim Gehen durch die Kirche, sich die Kunstwerke anschauen und dabei immer in eine bestimmte Epoche unserer Bistumsgeschichte geführt werden. Das Schöne ist, man kann das jederzeit flexibel und auch in Teilen machen. Wenn man sich alles genau anschauen will und das Heft dazu liest und vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenkt, wird man schon eine gute Stunde brauchen.
Und mit der Führung ist der Liebfrauendom gut eingebunden in die Feierlichkeiten zu 1300 Jahren Corbinian. Das Heft zur Führung gibt es übrigens kostenlos im Dom. Steffi Schmidt für das MKR.
Vielleicht nutzen Sie den Donnerstag und Freitag auch als Brückentage. Ja, so ein extra langes Wochenende bietet sich ja auch an, mal wieder ins Kino zu gehen. Da ist jetzt ein Film angelaufen, der auf einer ziemlich bekannten Serie basiert. Der Film heißt The Fall Guy mit Ryan Gosling Und der Hollywood-Streifen beruht auf der US-Kultserie Ein Colt für alle Fälle aus den 80ern. Meine Kollegin Helen Martin hat die Filmadaption schon gesehen.
Colt Seavers ist Vollblut-Stuntman oder war es zumindest. Denn der Job hat seine Spuren hinterlassen und Colt hat sich zurückgezogen. Bis Tom Ryder, Hauptdarsteller eines Blockbusters, verschwindet.
Er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen.
Dann ruft die Polizei.
Mach dich auf die Suche nach ihm, bitte.
Warum ich?
Du bist ein Stuntman, verflucht. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht böse gemeint.
Ich meine, schon ein bisschen.
Und dann soll Colt auch noch bei dem millionenschweren Filmprojekt mitmachen. Der Haken an der Sache, bei dem Film führt Colts Ex, Jody, Regie.
Im Ernst, ich könnte dir echt eine reinhauen.
Und ich wäre offen dafür, aber in einem privateren Umfeld.
Und so versucht Colt mehr oder weniger erfolgreich, Jody zurückzugewinnen. Gleichzeitig gestaltet sich die Suche nach Tom Ryder auch schwieriger als gedacht.
Ein Toter auf Eis?
Er war sowas von tot, Gail. Er war super tot.
The Fall Guy ist genau die richtige Mischung aus packender Action, Komödienklamauk und Liebe.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.